RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Pocoing Choing. Guten Morgen. Berlins Sozialsenatorin Kiesel-Thepe fordert, dass Fälle antimuslimischer Diskriminierungen weiter sichtbar gemacht werden. Dazu gehöre Aufklärungs- und Präventionsarbeit. Der Senat gebe so viel Geld wie nie für entsprechende Projekte aus, sagte die SPD-Politikerin der RBB 24 Abendschau. Nach ihren Worten wird es ab dem kommenden Monat eine Ansprechperson gegen antimuslimischen Rassismus geben. Brandenburgs Agrarministerin Mittelstädt will weniger Bürokratie für Landwirte. Deshalb lässt sie nach eigener Angabe derzeit prüfen, welche Regelungen vereinfacht werden könnten, ohne Gesetze zu ändern. Es geht unter anderem um die sogenannte Düngemittelmeldeverordnung. Die regelt, welche Angaben die Bauern über die gekauften Düngemittel machen müssen. Die SPD-Politikerin sagte, sie verstehe, dass die betroffenen Betriebe ungeduldig seien. Man tue ihnen aber keinen Gefallen, wenn einige Interessensvertreter ungerechtfertigte Eile fordern würden. In der SPD wird über ein Manifest prominenter Mitglieder diskutiert, die mehr Diplomatie gegenüber Russland fordern. Sie verlangen auch weniger Aufrüstung und den Verzicht auf die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen. Kanzler Merz zeigte sich gelassen, Hauptstadtkorrespondentin Margareta Holzreiter.
Wir haben eine aufgeheizte Stimmung, das sind natürlich auch die internationalen Konflikte.
Wir haben einen technischen Fehler, ich bitte um Entschuldigung, eine Sekunde bitte. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, nachts oft klar bei frischen 10 bis 5 Grad, derzeit in Cottbus 10 Grad, in Fürstenberg Havel 8, in Berlin-Dahlem 11 Grad und in Buch 10. Am Tage viel Sonne bei maximal 22 bis 25 Grad. Es bleibt sonnig am Freitag bis 27, Samstag bis 30 Grad. Am Sonntagnachmittag dann wieder kräftige Schauer und Abkühlung.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Der geht los mit einer wichtigen Falschfahrerwarnung für die B29 Aalen-Stuttgart. Zwischen B297 Lorch-Ost und Lorch-Waldhausen kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Ich wiederhole nochmal, Falschfahrer auf der B29 Aalen-Stuttgart. Zwischen B297 Lorch-Ost und Lorch-Waldhausen kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Die Autobahn 2 Berlin nach Hannover ist zwischen Alsleben und Allerengersleben wegen eines defekten LKW gesperrt. Die A5 Basel Richtung Karlsruhe ist zwischen Effringenkirchen und Dreieck Neuenburg nach einem LKW-Unfall gesperrt. Die A31 Gronau Richtung Oberhausen ist zwischen Gescher-Coesfeld und Borken nach einem Unfall gesperrt. Das soll wohl noch bis 3 Uhr früh dauern. Die A38 Leipzig Richtung Göttingen ist zwischen Bleicherode und Breitenworbis nach einem Unfall ebenfalls gesperrt. Die A60 Bingen-Mainz ist zwischen Heidesheim und Dreieck Mainz noch bis 5 Uhr voll gesperrt, da wird die Fahrbahn erneuert. Die A61 Mönchengladbach Richtung Venlo ist zwischen Kaldenkirchen und Venlo Süd in den Niederlanden bis 5 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet ab Kaldenkirchen über die B221 zur A40. Und die A62 Pirmasens Richtung Landstuhl ist zwischen Pirmasens und Thalerschweiler Fröschen gesperrt. Das war's vom Verkehr.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg, ab jetzt mit Carsten Thiele an ihrer Seite. Ich grüße Sie. Ja, es ist früher Donnerstagmorgen, 2:05, aber es ist ganz egal, wie spät es ist. Wir halten Sie auf dem Laufenden über alles, was heute wichtig ist, mit vielen Hintergründen und Experteninterviews und Kommentaren. In Bremerhaven hat am Abend das Treffen der Innenministerinnen und Minister der Bundesländer begonnen. Die haben sich viel vorgenommen. Unter anderem steht das Thema Femizide auf der Tagesordnung. Also Morde an Frauen und überhaupt die massive Gewalt, die Frauen Tag für Tag in Deutschland ertragen müssen. Und zwar nicht nur zum Beispiel bei einem Überfall im Park, sondern vor allem auch in den eigenen vier Wänden. Was kann getan werden, damit Frauen gar nicht erst angegriffen werden? Unsere Reporterin Helene Buchholz hat sich in Oldenburg ein Präventionsprojekt angesehen und mit einem früheren Täter gesprochen.
Wir waren auf dem Spielplatz gewesen und sie hat geschaukelt. Und sagt zu mir, das macht Spaß, ich freue mich. Und wenn dein Kind dir sowas sagen kann, das ist wie Balsam für deine Seele.
Stefan lächelt. Seine Augen sind ein bisschen rot geworden bei der Erinnerung. So tiefe Emotionen sind für den 27-jährigen Anlagenmechaniker neu. Gefühle zulassen und sie auszudrücken, das hatte er nie gelernt. Als seine Frau dann mit Zwillingen schwanger war und es Komplikationen gab, wurde ihm alles zu viel.
Ich habe mich halt sehr überfordert gefühlt. Ich konnte es aber nicht sagen, ich konnte mich nicht ausdrücken und habe auch nicht irgendwann mehr gesehen, wie schlecht es ihr eigentlich geht.
Nach der Geburt ist seine Frau schwer krank geworden. Stefan ist nicht sein richtiger Name.
Wenn irgendwas dann vorgefallen ist, aus dem Ruder gelaufen ist, ist es irgendwann dazu gekommen, dass ich zugeschlagen habe. Ich konnte meine Emotionen nicht kontrollieren. Und irgendwann ist das so gekommen, dass es wie normal war, zuzuschlagen, sie fertig zu machen.
Stefans Frau sucht Hilfe bei seinen Eltern, aber auch die dringen nicht zu ihm durch. Nach einiger Zeit ist sie zu ihrer Mutter geflohen und hat die Polizei gerufen. Auch das Jugendamt wurde informiert. Dort hat Stefan ein paar Flyer bekommen, unter anderem mit dem Kontakt zum Oldenburger Interventionsprojekt, kurz OLIP.
Wir versuchen ja mit den Männern dahinter zu gucken, okay, was ist aber die eigentliche Sache, um die es geht?
Michael Ihnen arbeitet seit 20 Jahren in der Täterarbeit und hat OLIP mit aufgebaut.
Es ist jetzt nicht der Geschirrspüler, der ja falsch eingeräumt ist, sage ich mal, und das macht mich wütend so, sondern warum ist das für mich wichtig, dass bestimmte Dinge auf eine Art und Weise geschehen, von der ich sage, so ist sie richtig und nicht anders?
In Niedersachsen meldet sich die Polizei aktiv bei Anlaufstellen wie OLIP, wenn sie Fälle von häuslicher Gewalt haben. Das ist nicht in allen Bundesländern so, sagt Diplompädagoge Ihnen. Es gibt 46 Frauenhäuser, 47 Gewaltberatungsstellen und 29 Beratungs- und Interventionsstellen im Land. Und der Ausbau findet laut niedersächsischem Innenministerium kontinuierlich statt. Und das sei auch nötig, so Ihnen. Aus Kloppenburg oder Friesland müssen die Männer bis nach Oldenburg fahren. Wenn Ihnen das zu umständlich ist, kommen Sie leicht darum herum.
Stichwort Femizide, fast jeden Tag eine Frau in einem Jahr. Das ist nicht akzeptabel und das kommt halt irgendwo her so, und was es sicherlich mehr braucht bei der Vielzahl von häuslicher Gewalt, einfach die Verpflichtung dazu, sich damit auseinanderzusetzen irgendwie. Das ist noch alles ziemlich freiwillig letzten Endes, ne? Also juristisch irgendwie, wenn Sie eine Auflage bekommen, am Training teilzunehmen und es einfach nicht machen, dann wird die Staatsanwaltschaft in vielen Fällen die Sache einfach einstellen.
Stefans Frau ist bei ihrer Mutter geblieben, während er über ein halbes Jahr ein Training bei OLIP gemacht hat. Auch sie hat sich in der Zeit Hilfe gesucht. Vor 3 Monaten ist sie dann mit den Kindern zurückgekommen. Seit sein Kurs bei OLIP vorbei ist, hat er sich bei der Familienhilfe gemeldet und gemeinsam mit seiner Frau geht er regelmäßig zur Eheberatung.
Es ist ja nicht so, dass gleich alles von vornherein gut ist. Solche Situationen waren, wo du selbst gemerkt hast, oh, meine Grenze ist erreicht. Ich weiß, wenn ich jetzt aus dieser Situation nicht herausgehe, dann knallt. Wenn solche Situationen kamen, dadurch, dass wir uns immer ausgetauscht haben nach unseren Kursen, sie fand es dann nicht schlimm, wenn ich dann gegangen bin. Ja, auch von ihrer Seite aus gibt's halt Momente, wo sie gerade nicht kann. Und es ist wichtig auch, dann ihr diese Auszeit zu geben.
Inzwischen haben Stefan und seine Frau eine Liste mit Prioritäten, die sie fest im Kalender einplanen, wo sie nur Zeit für sich haben und auch die Aufgaben bei der Kinderbetreuung zum Beispiel untereinander aufteilen. Stefan sagt, er will nie wieder zuschlagen. Das habe er sich fest vorgenommen.
Du musst die Entscheidung selbst in deinem Herzen fassen und von Herzen auch das machen. Du darfst es nicht einfach nur machen, weil du es musst oder weil du es für jemanden machst.
Helene Buchholz berichtete. Ist es wirklich möglich, Gewalt gegen Frauen im Keim zu ersticken? Können Präventionskurse wirklich was bringen, dauerhaft? In Köln gibt es das Projekt Menschsein ohne Gewalt, das sich an gewalttätige Männer richtet und an gewalttätige Frauen. Mein WDR-Kollege Uwe Schulz hat darüber mit der Rechtspsychologin Merle Günther gesprochen, die in Köln solche Kurse leitet. Zunächst wollte er wissen, warum sich dieses Projekt sowohl an Männer als auch an Frauen richtet.
Ja, wir haben inzwischen auch die Möglichkeit, Frauen hier zu betreuen und es etabliert sich aber, die Zahl ist natürlich noch geringer als der zugewiesenen oder selbstmeldenden Männer.
Und diejenigen, die aus freien Stücken kommen, in welcher Phase ist dann schon etwas vorgefallen oder merken Sie, mir platzt irgendwann so der Kragen, ich will das unbedingt verhindern?
Das ist total schwierig zu sagen, weil es da hohe Varianzen gibt. Also von jemandem, der in einem Streit mit seiner Partnerin die Besteckschublade zu laut zugeknallt hat und so erschrocken von sich war, dass er gesagt hat, ich will an meinem Verhalten arbeiten, bis hin zu schweren Gewalttaten, wo dann halt die Zuweisung übers Gericht kommt, dass es dann gesagt wird, es ist jetzt nötig, dass sie etwas an ihrem Verhalten tun.
Sehen denn das die Männer ein, die dann zu ihnen geschickt werden, dass sie was tun müssen oder kommen sie bis zur letzten Minute widerwillig und ohne den Willen, was zu bessern?
In der Regel sehen die das schon ein. Also zumindest, dass es ja irgendeine Problemlage gibt, auch einen eigenen Leidensdruck, ja, ne, wenn die Beziehung nicht mehr harmonisch ist oder eine Wegweisung erfolgt ist, er oder sie nicht mehr zu Hause sein darf, die Kinder nicht sehen darf. Und dann besteht da schon ja auch die Idee, etwas zu ändern. Und ein Leben ohne Gewalt kann sehr schön sein. Und wenn wir daran arbeiten und das nahebringen können, dann öffnen die sich auch dafür.
Ich höre da ein bisschen dunkel schimmernden Humor durch, wenn Sie sagen, ein Leben ohne Gewalt kann auch sehr schön sein. Wenn Sie darüber reden, werden Sie unausweichlich auf die Frage stoßen, auch von denen, die in der Justiz solche Maßnahmen überhaupt erst veranlassen.
Ich muss kurz unterbrechen für eine wichtige Verkehrsinfo. Betrifft die A44 Mönchengladbach-Aachen. Zwischen Aldenhofen und Alsdorf werfen Personen Steine auf die Fahrbahn. Vorsicht dort bitte in beiden Richtungen.
Lohnt es sich? Also merken Sie, dass Sie damit gewaltfreie Beziehungen fördern oder bleibt das Rückfallrisiko oder das Risiko der Eskalation immer gleich groß?
Jetzt eine Oder-Frage, sonst hätte ich ein ganz klares Ja gesagt. Es lohnt sich absolut alleine schon auch für das Umfeld und wir fangen sehr basal an. Also erstmal relativ edukativ, dass wir darüber sprechen, was ist denn eigentlich alles Gewalt? Hier zählt nicht in Anführungsstrichen nur die körperliche Gewalt, sondern auch die psychische und verbale Gewalt zum Beispiel. Also wenn ich meine Partnerin oder meinen Partner nicht ernst nehme, ständig ins Wort falle, ignoriere, um zu bestrafen, also quasi als Liebesentzug, dann ist das auch schon Gewalt. Und dann haben wir noch den zweiten, also von vielen Schwerpunkten, aber ein wichtiger Punkt ist, zu lernen, was sind Emotionen. Viele Männer, die zu uns kommen, und hier gender ich bewusst nicht, sind so aufgewachsen, dass sie drei Gefühle haben, ne, gut, schlecht und scheiße. Und natürlich ist uns allen klar, das sind keine Gefühle. Und dann stellen wir erstmal über eine Zeit hinweg Gefühlszugang her, damit unsere Teilnehmenden befähigt werden, da auch wirklich mit umgehen zu können, wodurch sich dann schon viele Konfliktsituationen im Vorhinein lösen lassen oder gar nicht erst entstehen.
Jetzt haben Sie zweimal Begriffe, die mit Erziehung zu tun haben, genannt. Also edukativ war der erste, dann haben Sie sowas wie Erziehung auch genannt. Also als wäre was aufzuholen, was in der Prägung eines Menschen einfach zu kurz gekommen ist. Waren Sie auch schon an Stellen, wo Sie gemerkt haben, nein, hier kann auch Psychologie nicht helfen. Wir haben hier was Psychiatrisches. Hier ist jemand ernstlich krank. Vor ihm muss der Rest der Gesellschaft, die Familie zuerst geschützt werden.
Also in der Regel denken wir oder gehen wir davon aus, dass Gewalt gelerntes Verhalten ist und keine Krankheit. In den Fällen, wo eine pathologische Sache dahinter liegt, können wir mit unserem Training gar nicht helfen, weil wir hier ein Training machen und keine Psychotherapie. Da würden wir auch verweisen an Fachstellen wie Kliniken, PsychotherapeutInnen, PsychiaterInnen oder so. Mhm. Aber den Menschen, die das irgendwie gelernt haben, und ich kann sagen aus meiner Erfahrung, keiner meiner KlientInnen hat in der Kindheit keine Gewalt erfahren, auf irgendeine Art und Weise. Das kann auch sein, ein sehr laissez-faire Erziehungsstil, das Kind erfährt keine Grenzen oder so, oder bekommt keinen Emotionszugang durch die Eltern, also diese Emotionsregulation, die Eltern eigentlich ja leisten sollen, ne? Mhm. Und dann zieht sich das ins Erwachsenenleben. Und da können wir gut dran arbeiten, das nachzulernen.
Das würde dann bedeuten, Ihre Arbeit nutzt gleich mindestens zwei Generationen, nämlich auch der folgenden, die möglicherweise Kind eines solchen potenziellen Gewalttäters ist.
Ja, genau. Es gibt so einen transgenerationalen Gewaltkreislauf quasi. Gewalt wird weitergegeben. Und Täterarbeit oder Täterinnenarbeit ist Opferschutz.
Sagt die Rechtspsychologin Merle Günther.
Die ARD-Infonacht.
Seit dem Wochenende gibt es Proteste in Los Angeles gegen die Migrationspolitik von Donald Trump und der Präsident schickt Nationalgarde und Marines. Längst geht es bei diesen aktuellen Geschehnissen nicht mehr nur um die Frage, wie hart die Behörden gegen Migranten vorgehen, wie heftig die Proteste sein dürfen. Es geht längst um Politik, um den Kampf zwischen den Trump-Republikanern und den Demokraten. Das zeigt sich vor allem am verbalen und auch juristischen Streit zwischen dem Gouverneur von Kalifornien, Demokrat Newsom, und dem US-Präsidenten. Donald Trump bekommt jetzt Zustimmung von seinem Parteifreund, dem texanischen Gouverneur Gregory Abbott. Der ordnete jetzt selbst den Einsatz der Nationalgarde an. Denn Widerstand gegen Trumps Politik, die gibt es längst nicht mehr nur in Los Angeles. Ralf Borchert berichtet.
Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, hat angekündigt, an mehreren Orten des Bundesstaats die Nationalgarde einzusetzen. Details zu dem geplanten Einsatz der Soldaten nannte er in seinem Social-Media-Post nicht. In Austin, Dallas, San Antonio und anderen Städten in Texas ist es ebenfalls zu Protesten gegen die strikte Migrations- und Abschiebepolitik von Präsident Donald Trump gekommen. Bisher blieben diese Proteste größtenteils friedlich. Auch in zahlreichen anderen Städten der USA fanden Demonstrationen statt, meist mit wenigen hundert Menschen. In New York waren es zuletzt mehrere tausend. Von Massenprotesten gegen die Trump-Regierung kann nach wie vor nicht die Rede sein. Die erhitzte Debatte um den Einsatz von Militär in Los Angeles findet aber zunehmend Resonanz im ganzen Land. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, ist wie Donald Trump Republikaner und springt mit der Ankündigung, selbst die Nationalgarde zu aktivieren, dem Präsidenten symbolisch zur Seite. Der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, hat dagegen seine Kritik an Trump verschärft. Mit dem Einsatz von Militär auf den Straßen von Los Angeles bedrohe Trump das Fundament der amerikanischen Demokratie, so Newsom.
Demokratisch rechtmäßige Proteste, die mit dem Einsatz von Militärs beantwortet werden, das ist brandgefährlich, findet jetzt Samuel Jakisch in seinem Kommentar.
Die Meinung.
In Berlin wurden im vergangenen Jahr rund 750 Autos durch Brände beschädigt. In Los Angeles wohnen genauso viele Menschen, es stehen sechsmal so viele Autos herum und dennoch brennen Fahrzeuge deutlich seltener. Und die Proteste vom vergangenen Wochenende haben an dieser Statistik nichts geändert. Anders als der Präsident der USA suggeriert, liegt Los Angeles nicht in Schutt und Asche. Es herrscht auch kein Bürgerkrieg, kein Aufstand oder eine Invasion, die laut der Verfassung der USA eigentlich nötig wäre, um den Einsatz des US-Militärs auf heimischem Boden zu rechtfertigen. Demonstriert haben am Wochenende in Los Angeles nach Behördenangaben einige hundert Menschen. Also weniger, als bei jedem Fußballspiel einer deutschen Regionalliga zu Besuch sind. Diese nicht nur nach deutschen Maßstäben sehr kleinen Demonstrationen richten sich gegen Razzien der Einwanderungspolizei. In Baumärkten, Donutshops und Bekleidungsgeschäften. Dafür knapp 5000 Nationalgardisten und Marineinfanteriesoldaten zu entsenden, ist ein Missbrauch des Militärs. Die Soldaten werden ohne nötige Ausbildung und Ausrüstung in eine Lage gebracht, vor der ihre Verfassung sie eigentlich schützen soll. Und trotzdem kann Donald Trump dabei nur gewinnen. Entweder bekommen die Soldaten wenig zu tun, dann wäre das eine Erfolgsgeschichte von Recht und Ordnung. Das käme Verteidigungsminister Pete Hegseth zu Pass, der sich eigentlich in dieser Woche vor dem Kongress wegen Geheimnisverrats verantworten sollte. Und das würde auch Donald Trump freuen, dessen Streit mit Elon Musk um Sozialkürzungen und Staatsdefizit plötzlich aus den Nachrichten verschwunden ist. Politisch gewinnt Donald Trump aber auch, wenn die Proteste der kommenden Tage doch gewalttätiger ausfallen sollten als ein durchschnittlicher Samstagabend in Berlin. Dann könnte er die Ausweitung seiner Befugnisse rechtfertigen und ein Zeichen gegen jene Bundesstaaten setzen, die seine Abschiebepolitik blockieren. Anhänger einer rechtsstaatlichen Demokratie in den USA sollten weder in die eine noch in die andere Falle tappen. Denn beides kann wahr sein. Auch kleine Demonstrationen gegen Abschiebungen sollten friedlich bleiben. Die Sicherheitsbehörden in Los Angeles sind tatsächlich dramatisch unterbesetzt, mit deutlich geringerem Personalschlüssel als ihre Berliner Kollegen. Und trotzdem ist der Einsatz des Militärs im eigenen Land gegen eine Handvoll Demonstranten rechtlich fragwürdig, operativ nutzlos und politisch brandgefährlich.
Das war ein Kommentar von Samuel Jakisch. Wenn wir an Brüssel denken, dann denken wir an die EU, denn in der belgischen Hauptstadt sitzen die Institutionen der Europäischen Union. Und trotz der vielen Probleme, die Europa hat, wirkt die EU-Politik immer ein bisschen beherrschter als die Regierungen der Mitgliedsländer. Brüssel selbst aber versinkt langsam im Chaos. Ein Jahr nach den Wahlen in Belgien hat die Region Brüssel-Hauptstadt noch immer keine Regierung. Die Folgen sind ernst. Die Region hat keinen Haushalt und keine Perspektiven auf Reformen. Und mal ganz praktisch gedacht, geht das so weiter, fährt irgendwann die U-Bahn nicht mehr und der Müll bleibt liegen. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Hunderte Menschen sitzen beim Protestpicknick auf dem Brüsseler Börsenplatz. Sie schwenken Plakate. Jetzt reicht's.
Ich denke, alle Bürger brüsselois haben das gleiche Sentiment heute.
Ich glaube, alle Brüsseler haben heute dasselbe Gefühl. Wir haben es satt. Es muss endlich eine Regierung hier ein Jahr nach der Wahl. Es ist Zeit, das laut zu sagen, damit unsere Volksvertreter diese Botschaft auch hören können. Heute sind alle da, die niederländischsprachigen, die französischsprachigen Brüsseler. Die Stadt hat etwas Besseres verdient als das Spektakel, das wir bisher erlebt haben. Sie warten auf Jobs, aber Neueinstellungen wurden gestoppt. Sie warten auf Sozialwohnungen, aber die Bauprojekte liegen auf Eis. Sie warten auf Renovierungszuschüsse, aber die Anträge stecken fest. In den Brüsseler Ämtern viele leere Büros. Knapp die Hälfte der Beschäftigten, die seit der Wahl ausgeschieden sind, wurde nicht ersetzt. Eine neue Regierung nicht in Sicht. Auch kein Nothaushalt, der ab Juli stehen müsste, bevor im September Chaos ausbrechen könnte. Dann könnten auch Trambahnfahrer nicht mehr bezahlt werden. Das Mannequin Piss ohne Wasserstrahl. Und auch die Müllsäcke würden dann vielleicht liegen bleiben, auch die im EU-Viertel. Wir sprechen hier von einer sehr großen Gruppe, sagt die ehemalige Brüsseler Stadträtin Arns Persons. 15% der Brüsseler sind wegen der europäischen Institutionen hier. Das gesamte System muss reformiert werden. Kein Wunder, dass die Brüsseler das Vertrauen in die Politik verlieren. Brüssels Ministerpräsident Rudi Verfort wollte schon längst weg sein. Jetzt muss er Stallwache halten, bis jemand da ist, der ihn beerben kann. Ich jedenfalls halte die aktuelle Situation nicht für wünschenswert, erklärte Verfort dem Sender RTBF. Erst dachte ich, es klappt im Spätsommer letzten Jahres, dann am Nikolaustag. Ich hatte Hoffnung für Neujahr und dann war ich ganz sicher, jetzt im Sommer klappt's. Dabei brauchen wir dringend eine voll funktionsfähige Regierung. Rudi Verfort ist Sozialdemokrat, nun aber wollen die Liberalen an die Spitze. Alles ist viel umständlicher als bei einem Landesparlament in Deutschland. Das Brüsseler Parlament ist zweigeteilt. 72 Parlamentarier gehören der französischen, 17 der niederländischen Sprachgruppe an. Die sozialdemokratisch geführte Noch-Regierungskoalition besteht aus 5 der insgesamt 14 Parteien, die auch nach Sprachen sortiert sind. Die Ministerposten werden paritätisch besetzt. Beide Sprachgruppen haben ein Vetorecht, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen, etwa bei der Besetzung der Landeschefin oder des Landeschefs. Das alles macht Regierungsbildungen zum Wabonk-Spiel oder zu einem echten politischen Wunder, das aber doch immer wieder geschieht, sagt der Brüsseler Finanzminister Sven Gatz.
Le job reste stressant.
Solange bleibe der Job stressig, sagt er dem Radiosender CT. Dieser Ministerposten ist wie ein Kaugummi am Schuh. Ich versuche ihn loszuwerden, aber er klebt immer noch.
Comme une chic qui colle à mon soulier, disons. J'essaie de m'en débarrasser, mais c'est difficile. C'est une chic assez forte.
In der Krise sieht er auch was Gutes. Ein Jahr ohne Regierung bedeute, ein Jahr ohne richtig Geld auszugeben. Ersparnis, eine halbe Milliarde Euro. Und sparen wollte man sowieso.
Hunde haben ja viele Fähigkeiten. Sie können gut hören, sie können gut riechen und Hunde sind gut für die Menschenseele. Und deshalb gibt es am Klinikum Nürnberg Süd nun eine neue Mitarbeiterin auf der psychosomatischen Station für Kinder und Jugendliche. Sie heißt Mira und sie ist keine medizinische Fachkraft, sondern eine Hündin. Mira hilft den jungen Patientinnen und Patienten zum Beispiel bei Depressionen oder Magersucht. Isabel Pogner hat Mira kennengelernt.
Guten Morgen!
Es ist 8 Uhr. Birgit und Mira werden in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Südklinikums schon erwartet. Birgit Girk ist Sozialpädagogin, Mira ist Therapiehündin und fester Teil des Teams.
Zum einen hat sie einfach einen Mitarbeiterausweis, den haben wir bei ihr am Geschirr. Zum anderen hat sie ja auch einen Google-Kalender. Und ja, wir haben auch eine Mitarbeiterseite.
Miras Job in der Klinik? Einfach da sein. Denn die weißgelockte Hündin bringt jeden Morgen einen Schwung gute Laune mit in den Raum. Da fällt es den Jugendlichen leichter, über schwere Themen zu sprechen. Und von denen gibt es hier einige, erklärt Stationsleiterin Hiomara Kröff.
Angefangen mit der klassischen Depression, über die Ernährungsstörung, Sozialphobien, Schulschwierigkeiten, Persönlichkeitsstörungen. Die Palette ist eine ganz große.
Leni war wegen selektivem Mutismus in der Klinik. Das bedeutet, Leni tut sich schwer mit dem Sprechen.
Am Anfang habe ich gar nicht geredet, auch nicht mit dem Olli. Und dann haben wir nur nonverbal das gemacht halt, also mit der Körpersprache nur. Und dann irgendwann haben wir es dann auch langsam mit der Stimme gemacht.
Die Therapie im Klinikum ist für Leni inzwischen vorbei. Doch die Zeit mit den Hunden nicht. Leni hat inzwischen einen eigenen Assistenzhund. Damit hat sie nun dauerhaft einen vierbeinigen Therapeuten an ihrer Seite.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Christina Schröder und einem echt mühsamen Sieg der spanischen Fußballer zum Auftakt der U21-EM. Der Rekordeuropameister gewann mit 3:2 gegen Gastgeber Slowakei, hatte aber in der zweiten Hälfte eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben. Mit dem Treffer in der letzten Minute rettete Spanien dann doch noch den Sieg im ersten Gruppenspiel. Für die deutsche Auswahl geht es heute los. Das Team um Mittelfelder Rocco Reitz trifft auf Slowenien.
Man will sich immer zeigen. Es ist auf einer Ebene, wo die besten jungen Talente Europas zusammenkommen. Außer die natürlich schon ganz oben dabei sind, aber da laufen ja schon ein paar sehr gute Spieler rum. Da will man sich mit messen. Man will sich zeigen auf der Bühne. Ich denke, das ist von jedem die Motivation.
Und wenn das als Motivation nicht ausreichen sollte, dann vielleicht die Erinnerung an das desolate Abschneiden bei der EM vor 2 Jahren. Da war Deutschland nämlich als Vorrundenletzter ohne Sieg vorzeitig nach Hause gefahren. Heute kann es Deutschland also gegen Slowenien besser machen. Anschließend geht's noch gegen Tschechien und Titelverteidiger England. Aus den 4 Vierergruppen erreichen die jeweils 2 Besten das Viertelfinale. Ja, die U21-EM ist Gegenwart. Noch in der Zukunft liegt die Männer-WM. Die ist erst im nächsten Jahr und findet unter anderem in den USA statt. Im Mittelpunkt Los Angeles. Wie bereitet sich die Stadt, die ja 2028 auch Gastgeber der Olympischen Spiele sein wird, in Zeiten der Proteste auf die WM vor? Das beantwortet Andreas Hein.
In Los Angeles wissen die Menschen, wie gefeiert wird. Die Stadt ist bekannt für Hollywood-Galas, Konzerte von Superstars oder Basketball-Topspiele, die Zehntausende Fans anziehen. Wenn in einem Jahr Los Angeles einer der Austragungsorte der Fußball-WM ist, soll die Stadt strahlen. Auch wenn die aktuellen Proteste in der Stadt die Vorfreude überschatten, ist sich Bürgermeisterin Karen Bass sicher, dass das gelingen kann. Sie schaut nach vorn auf eine Zeit nach den Waldbränden und auf eine Zeit nach den Ausschreitungen.
We had launched a program called Shine LA.
Wir haben das Programm Shine LA aufgesetzt, schon vor einigen Monaten, als Vorbereitung auf die Fußball-WM. Und jetzt brauchen wir Leute aus der gesamten Stadt, die uns in Downtown helfen, damit das gelingt.
Bis dahin ist viel zu tun. Nicht nur in Downtown, wo hunderte Graffiti-Schmierereien entfernt werden müssen. Am Flughafen soll spätestens Anfang 2026 ein automatischer Shuttlezug pendeln. Bisher kommen die Passagiere per Auto oder Bus vom und zum Airport. Für die 8 Spiele der WM werden hunderttausende Gäste aus aller Welt erwartet. Wer die Bürgermeisterin in diesen Tagen hört, der kann erkennen, wie enttäuscht sie davon ist, dass im Moment nicht über Fußball-Großereignisse, sondern über Krawalle in der Stadt gesprochen wird. Und wie unverschämt sie es findet, dass Präsident Trump mit der Entsendung von Soldaten die Lage nur noch weiter anheizt.
We are 12 months away from the World Cup.
Noch 12 Monate bis zur Fußball-WM. Wir brauchen jetzt eine Administration in Washington, die uns hilft, dass die Vorbereitungen laufen. Stattdessen gibt sie über 100 Millionen Dollar aus, um Soldaten hier einzusetzen. Das fühlt sich an, als wären wir hier Teil eines großen Experimentes der Trump-Regierung, die sehen will, was passiert, wenn sie unseren Bundesstaat und unsere Stadt einfach überrollen.
Als Fußball-Generalprobe startet am Wochenende in den USA die Club-WM der FIFA. Auch da wird Los Angeles einer der Austragungsorte sein. Ein Austragungsort, der zeigen will, dass Feiern, Sport und Draußensein das ist, was Los Angeles ausmacht.
Neben den USA sind übrigens auch Mexiko und Kanada ja Gastgeber dieser bislang größten Fußball-Weltmeisterschaft. Bei den Fußballerinnen herrscht jetzt Klarheit um den neuen Club von Nationalspielerin Katrin Hendrich. Ihr Abschied vom VfL Wolfsburg stand bereits fest. Künftig wird die Innenverteidigerin nun bei Chicago Stars FC in der amerikanischen Liga spielen. Wie das US-Team mitteilte, unterschrieb die 33 Jahre alte Verteidigerin einen 2-Jahres-Vertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit.
Soweit der Sport mit Christina Schröder.
Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 2.31 Uhr mit Wolfgang Berger. In Bremerhaven geht heute die Innenministerkonferenz weiter. Dabei wollen die Ressortchefs der Länder auch über den Umgang mit der AfD und die Frage eines Verbotsverfahrens gegen die Partei beraten. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Janine Albrecht.
Brems Innensenator Meurer ist zuversichtlich, dass sich die Konferenzteilnehmer auf eine gemeinsame Linie einigen werden. Außerdem werden sich die Innenminister unter anderem mit Migration beschäftigen. Man müsse in der Migrationspolitik zu einem System der sicheren EU-Außengrenzen zurückkehren, sagte der SPD-Politiker. Dabei zeigte er Verständnis für Grenzkontrollen. Hier wird auf der Konferenz mit hitzigen Debatten gerechnet.
Bundesjustizministerin Hubig erwartet von Innenminister Dobrindt eine schnelle Begründung zu den Zurückweisungen an den deutschen Grenzen. Die SPD-Politikerin sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Dobrindt müsse bald auf die Eilentscheidungen des Berliner Verwaltungsgerichts reagieren. Es werde sehr schwierig sein, eine Begründung zu liefern, die den Voraussetzungen des EU-Rechts genüge. Das Innenministerium unter dem CSU-Politiker habe die Zurückweisungen in eigener Verantwortung angeordnet, so Hubig. Das Gericht hatte die Zurückweisungen im Fall von 3 Somaliern als rechtswidrig eingestuft. Israelische Truppen haben im Gazastreifen die sterblichen Überreste von 2 weiteren Geiseln geborgen. Damit sind nach offiziellen Angaben noch 53 Geiseln in der Hand der Hamas. Die meisten davon sollen nicht mehr leben. Aus Tel Aviv Bettina Meyer.
Yair Yaakov war 59 Jahre alt, als er am 7. Oktober 2023 mit seiner Partnerin und seinen 2 Söhnen von Terroristen aus dem Kibbuz Nir Oz nach Gaza entführt wurde. Während die Frau und Yaakovs Söhne freikamen, wurde Yair Yaakov für tot erklärt. Nun hat die israelische Armee seine Leiche geborgen. Israels Premier Netanyahu drückte der Familie auf Ex sein Beileid aus. Netanyahu und der Armee zufolge wurde eine weitere tote Geisel geborgen, die aber noch nicht namentlich genannt wurde.
Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist in einem neu aufgerollten Prozess wegen Sexualstraftaten in einem Fall erneut schuldig gesprochen worden. In einem weiteren Fall sprach ein Geschworenengericht in New York ihn frei. Weinstein bestreitet die Vorwürfe. Das Urteil aus dem ursprünglichen Prozess war wegen Verfahrensfehlern aufgehoben worden. Weinstein sitzt schon eine 16-jährige Gefängnisstrafe wegen anderer Fälle ab. Und das Wetter in Deutschland. Meist trocken bei Tiefstwerten von 14 Grad im Saarland und bis 5 Grad in Schleswig-Holstein. Am Tage sonnig bei Höchstwerten von 20 Grad an der Ostsee und bis 33 Grad in Südbaden. Morgen viel Sonne, im Westen später einzelne Schauer oder Gewitter, 20 bis 34 Grad. Am Samstag anfangs sonnig, im Westen vermehrt Schauer und Gewitter bei 20 bis 34 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Die Autobahn 5, Basel Richtung Karlsruhe, ist zwischen Effringenkirchen und Dreieck Neuenburg nach einem Lkw-Unfall gesperrt. Die A31, Gronau Richtung Oberhausen, ist zwischen Gescher-Coesfeld und Borken wegen Bergungsarbeiten noch bis ca. 3 Uhr gesperrt. Die A38, Leipzig Richtung Göttingen, ist zwischen Bleicherode und Breitenworbis nach einem Unfall ebenfalls gesperrt. Die A60 Bingen-Mainz ist zwischen Heidesheim und Dreieck Mainz bis 5 Uhr vollgesperrt, da wird die Fahrbahn erneuert. Die A61 Mönchengladbach Richtung Venlo ist zwischen Kaldenkirchen und Venlo Süd in den Niederlanden noch bis 5 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet ab Kaldenkirchen über die B221 zur A40. Und die A62 Pirmasens Richtung Landstuhl ist zwischen Pirmasens und Tal Eischweiler Fröschen gesperrt. Das war's vom Verkehr.
Die ARD Infonacht.
Am Mikrofon ist Carsten Thiele. Gut 3 Monate ist es her, dass in Myanmar ein Erdbeben verheerende Schäden angerichtet hat und tausende Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Was die Naturkatastrophe noch schlimmer machte, die Hilfs- und Bergungsarbeiten wurden durch den Bürgerkrieg im Land erschwert. Noch immer erreicht die humanitäre Hilfe die Betroffenen nur sehr schwer. Wie die Situation im Land heute aussieht, darum geht es jetzt im Weltspiegel-Podcast mit Philipp Abresch.
Freitag, der 28. März, 12.50 Uhr. In Südostasien bebt die Erde. Das Epizentrum des Bebens liegt in Myanmar. Die Schockwellen sind bis nach China und sogar in Bangkok zu spüren, wo der Rohbau eines Wolkenkratzers in sich zusammenbricht. Das stärkste Beben in Südostasien seit 100 Jahren. Und Tausende werden es nicht überleben. Ich habe einen tollen Gesprächsgast heute bei mir, Christiane Justus, unsere ARD-Korrespondentin in Singapur, die auch über Myanmar berichtet. Bin gespannt, was sie uns gleich erzählen wird. Hi Christiane.
Hallo.
Tja, die Militärregierung in Myanmar hat ja versucht, das Land abzuschotten, schon ziemlich direkt nach dem Erdbeben, sodass keine Nachrichten herauskommen. Und deswegen kommt auch so wenig aus dem Land. Was würdest du sagen, wie geht's denn den Menschen jetzt eigentlich?
Es ist unheimlich schwierig, sich wirklich einen Überblick zu verschaffen. Genau, du sagst es, Journalisten sind nicht erwünscht im Land und es ist einfach schwierig, weil es auch für die Menschen gefährlich ist, mit Journalisten zu sprechen, auch wenn wir sozusagen unsere Kontakte anmorsen und sie bitten, uns ein Update zu geben, wie die Situation ist. Ist das immer so eine ganz schwierige Situation, aber wir bleiben natürlich daran und wollen das auch, weil wir auch natürlich nicht wollen, dass das Kalkül der Militärregierung irgendwie aufgeht. Die wollen das Land abschotten, aber wir wollen wissen, wie es den Menschen geht.
Es gibt noch kein Zurück zur Normalität. Das wird noch einiges an Zeit brauchen. Denn die Gebäude sind zerstört. Menschen können nicht zurückkehren in ihre Häuser oder Wohnungen. Gebäude müssen erst abgerissen und wieder aufgebaut werden.
Wir haben also ganz viele Menschen gefragt in Myanmar und die haben uns gesagt, es ist noch lange kein Back to Normal nach diesem wirklich verheerenden Erdbeben. Und auch 2 Monate nach diesem riesengroßen Erdbeben sind die Trümmer von den zusammengestürzten Häusern, zum Beispiel in der Stadt Mandalay, das ist ja die zweitgrößte Stadt in Myanmar, die sind noch nicht weggeräumt. Also die Menschen leben noch in Zelten, unter Planen oder in anderen Notunterkünften.
Kurze Länderkunde. Das Land liegt, grob gesagt, zwischen Indien und Thailand. Im Norden, an den Ausläufern des Himalaya, grenzt Myanmar an China. Myanmar ist ein Vielvölkerstaat. 54 Millionen Menschen leben im Land, überwiegend buddhistische Burma, also die Burmesen. Aber es gibt auch christliche Karen, die Shan, die Shin, die Kachin. Auch muslimische Rohingya leben seit Jahrzehnten in Myanmar. Das Land ist unglaublich reich an Bodenschätzen. Öl, Teakholz, Gold, Edelsteine. Alleine in den Jade-Minen werden jedes Jahr über 30 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Myanmar hieß nicht immer Myanmar, früher nannte man es Burma. Das Land war eine britische Kolonie. Dann, jahrzehntelang von einer Militärdiktatur beherrscht, bevor sich das Land im Jahr 2011 plötzlich öffnet. Es gibt erstmals freie Wahlen, aber nach nur ein paar Jahren wird das Experiment durch einen Militärputsch brutal beendet. Bis heute herrschen die Generäle. dass sie nicht vergessen werden. Deswegen sprechen wir auch heute im Weltspiegel-Podcast über Myanmar. Du hast gerade gesagt, Mandalay, das ist ja eine Millionenstadt und gar nicht weit von dort war dieses Epizentrum. Da hat das Beben stattgefunden. Was würdest du sagen, was fehlt im Moment den Menschen am meisten?
Also wir haben mit lokalen Mitarbeitern von großen Hilfsorganisationen zum Beispiel gesprochen. Also World Vision ist vor Ort, Johanniter, Malteser, aber auch kleinere NGOs. Und wir haben mit denen gesprochen und gefragt, woran fehlt es, was braucht ihr eigentlich? Und alle berichten uns eigentlich, dass die zerstörte Infrastruktur die Situation immer noch enorm schwierig macht. Also Medikamente, die gibt es eigentlich im Land genügend, aber die in die Region zu bringen, ist immer noch schwierig. Und dazu kommt eben, dass die Menschen unheimlich verarmt sind, jetzt auch nochmal durch das Erdbeben. Also die haben ihre Verdienstmöglichkeiten verloren. Händler, ihre Ware oder Handwerker in Mandalay, ihr Werkzeug, ihr Material, das ist unter den Trümmern. Und deshalb ist die Armut sehr groß. Es herrscht schon wirklich in einigen Regionen Hunger und es gibt viele Aktionen, Menschen mit Reis zu versorgen, wirklich die Grundnahrungsmittel für die Region, Öl oder auch sowas wie Kichererbsen. Also es ist wirklich für viele Menschen jeder Tag ein Kampf, um über die Runden zu kommen. Und eben jetzt gibt es noch ein viel größeres drohendes Problem. Das ist der Regen. Die Monsunzeit beginnt und es hat schon angefangen zu regnen und es regnet doll dann. Es gibt auch starken Sturm in der Monsunzeit und viele der Planen, unter denen die Menschen jetzt Schutz gefunden haben, die sind gar nicht dafür gemacht, dass man da unter prasselndem Regen sitzt. Das Wasser staut sich auch schnell an, läuft nicht ab. Das heißt, da muss jetzt was passieren, damit die Menschen eben sicher auch in dieser Regenzeit sind. Und das ist jetzt gerade eine richtig große Herausforderung für die Helfer, aber natürlich vor allem voran für die Menschen.
Du hast ja auch genau darüber mit dem Koordinator für die Malteser direkt in Myanmar gesprochen. Aus Sicherheitsgründen will er ungenannt bleiben. Hören wir doch mal rein, was die Monsunzeit für die Menschen aus seiner Sicht bedeutet.
Während der Monsunzeit haben wir nicht nur mit starkem Regen, sondern in vielen Gebieten auch mit heftigem Wind zu kämpfen. Die Wahrscheinlichkeit von Wirbelstürmen ist im Land sehr hoch wegen der großen Hitze der letzten Monate. Und dazu die Überflutungen. Das ist also die Herausforderung, besonders in den vom Erdbeben betroffenen Gebieten, wo viele Abflussrohre zerstört wurden.
Wenn es in Myanmar regnet, dann kommen da richtige Sturzbäche manchmal vom Himmel und
ja,
die Leute
prasselt,
sind dem schutzlos ausgeliefert. Ne?
Genau, und das hört eben auch nicht nach irgendwie einem kleinen Schauer oder Guss wieder auf, sondern da kommen wirklich riesige Mengen runter. Und wir hatten vorher eben eine sehr, sehr heiße Periode. Das heißt, der Boden ist ausgetrocknet. Zusätzlich ist natürlich auch sowas wie Kanalisation in der Stadt zerstört. Das läuft nicht ab, das Wasser, das staut sich. Weder auf dem Land kann es ablaufen, noch in der Stadt. Wenn es jetzt regnet, ist das wirklich einfach super schwierig für die Menschen. Und das ist eine Region, die sowieso von diesen Extremwettern gebeutelt ist im vergangenen Jahr, also als das Erdbeben noch gar nicht die Region zerstört hat, war genau wirklich da rund um Mandalay hohe Fluten eben durch den starken Regen. Das ist wirklich ein riesiges Thema, diese Extremwetter in Myanmar.
Es waren ja Bilder von wirklich wahnsinniger Zerstörung, die da über die Agenturen auf uns einprasselten, kurz nach dem Erdbeben. Ganze Häuserfassaden, die einfach so auf die Straße gekippt sind. Oder eine Brücke, eine ganz alte Brücke, die eingestürzt ist in den Irrawaddy. Das ist ja ein riesiger Fluss, also auch eine endlos lange Brücke, die ist einfach zusammengestürzt. Oder dieser wunderschöne Tempel, das tat mir besonders leid, dieser Tempel, in dem ein riesiger Buddha steht, der Mahamuni-Tempel in Mandalay. Was würdest du sagen, jetzt nach 2 Monaten, weiß man eigentlich inzwischen das Ausmaß der Zerstörung, was alles kaputt gegangen ist?
Ach, das ist eine schwierige Frage, weil einfach eben die Informationen so schwierig rauskommen. Ne? Ich würde sagen, es lässt sich jetzt nicht richtig beziffern, aber das, was wir da anfangs gesehen haben, das hat sich einfach bestätigt. Das Ausmaß ist riesengroß und die Trümmer können eben auch noch nicht weggeräumt werden, weil es an schwerem Gerät fehlt. Also wir haben uns jetzt Bilder zuliefern lassen, haben Bilder bekommen, unter anderem von einem Deutschen, der dort lebt und der ist einfach durch die Straße Straßen gefahren und hat uns gezeigt, wie die Zerstörung da ist. Und dann siehst du hier mal einen Bagger, der gerade versucht, ein zerstörtes Haus eben abzutragen. Du siehst auf den Gehwegen große Trümmerhaufen. Aber du siehst eben auch ganz viel wirklich Zerstörung noch. Und zwischendrin steht aber auch mal ein Haus, das irgendwie diesem Beben standgehalten hat. Es ist eben wegen dieser schwierigen Informationslage wirklich gar nicht so leicht zu sagen, wie viel ist wirklich zerstört und wie viel muss vielleicht auch nur repariert werden und kann irgendwann wieder bewohnt werden, wenn es sich jetzt um Häuser zum Beispiel handelt.
Es gab ja so wahnsinnig beeindruckende Bilder, die ich im Fernsehen gesehen habe, aus einem Kloster. Das war wohl auch eingestürzt. Und die Mönche in ihren roten Roben, die hatten dann ja wirklich nur ihre Roben und Flipflops und die stiegen dann über diese Ziegelsteine und haben versucht, die wegzuräumen. Und dann haben sie ihre Roben aufgefaltet, die Ziegelsteine da reingelegt und dann wie so eine Trage diese Ziegelsteine dann auf einen anderen Haufen gestapelt. Also es ist auch wirklich ganz, ganz viel Handarbeit dabei, ne, weil eben die Bagger fehlen.
Absolut. Und ehrlich gesagt, ich habe gerade auch in diesem Bildmaterial, was wir bekommen haben, habe ich genau solche Bilder jetzt aktuell auch nochmal gesehen, ne? Wo die Mönche mithelfen und genau wie du sagst, einfach ihre Roben haben und darin versuchen, Steinbrocken oder Steine eben zu transportieren, um irgendwie auch an einen Neuaufbau überhaupt denken zu können. Ne?
Für alle, die nicht ganz parat haben, was damals passiert ist, vor 2 Monaten, ein kurzer Rückblick. 1,5 Minuten lang zittert die Erde in Südostasien. Eine irrsinnig lange Zeit. Und deshalb sind die Zerstörungen auch so immens. In der Millionenstadt Mandalay fallen riesige Wohnhäuser in sich zusammen und begraben unzählige Menschen unter sich. Die Menschen sind völlig überwältigt. In den Krankenhäusern herrscht Chaos. Die Ärzte und Pfleger müssen auf einmal hunderte Verletzte behandeln. Die meisten haben Knochenbrüche von herabfallenden Trümmern. Die Wunden können nur notdürftig verbunden werden, denn es fehlt an allem. Christiane, gibt es eigentlich ein Bild, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist aus den ersten Tagen der Erdbebenkatastrophe?
Also das Bild, was ich immer noch vor Augen habe, das kommt aus einer kleinen Videosequenz. Das ist in Bangkok gewesen, als wirklich dieses Hochhaus zusammengebrochen ist und in sich zusammengestürzt. Und ich habe ein Video gesehen, wo ein Auto vorbeifährt und das wirklich zeitgleich filmt, wie das so zusammenbricht, dieses Hochhaus. Und du hörst, wie schockiert die Menschen in dem Auto sind und das überhaupt nicht glauben können. Und die haben das eben live erlebt, diesen Moment. Und dann als nach und nach aber die Bilder auch aus Myanmar gekommen sind, das ist ja ein bisschen zeitversetzt gewesen, da muss ich sagen, die Zerstörung, die ist immens und die hat sich auch bei mir eingebrannt, dass wirklich riesige Häuser auch in Mandalay einfach so schräg gestanden haben oder einfach nur noch ein Trümmerhaufen waren, ganze Straßen einfach zugeschüttet waren von den Häusern, die da eingestürzt sind. Das sind Bilder, die bleiben mir auch im Kopf.
Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter über die Lage in Myanmar. Ich will aber einmal nach Thailand gucken, Bangkok. Das waren ja eigentlich so die ersten Bilder, die an diesem Tag des Erdbebens öffentlich wurden, ne? Diese verrückten Bilder von überschwappenden Swimmingpools mitten in Bangkok. Kannst du dir eigentlich erklären, warum erstmal alle auch auf Bangkok geguckt haben und alle über Bangkok berichtet haben? Lag es an den Bildern?
Ich denke ja. Also ich denke 2 Sachen. Das eine ist, dass sehr, sehr viele Menschen auch in Deutschland Bangkok kennen. Einmal, weil Thailand ein Urlaubsziel ist, aber auch, weil Bangkok so ein Umsteigerflughafen ist und viele, die nach Südostasien reisen, auch schon mal in Bangkok waren und irgendwie eine Verbindung dazu haben. Und natürlich das, was ich eben geschildert habe, diese traurig beeindruckenden Bilder von dem Hochhaus, das eben letztendlich fast 100 Menschen unter sich verschüttet hat. Das ist einfach so enorm gewesen, dass das, glaube ich, alle da auch hingeschaut haben. Und das ist einfach, ne, im negativen Sinn sehr, sehr beeindruckend gewesen.
Das war ein riesiger Trümmerberg aus Beton und Stahl, der da binnen Sekunden in sich zusammengefallen ist. Also ein Hochhaus, das in sich zusammengefallen ist und diesen Trümmerberg dann hinterlassen hat. 2 Monate ist das her. Christiane, wie sieht's eigentlich heute da aus, wo dieses Hochhaus zusammengestürzt ist?
Ja, man sieht natürlich immer noch, dass da eigentlich etwas stehen sollte, aber der Großteil ist schon abgetragen. Das lief ja relativ schnell danach, sehr organisiert wurde das abgetragen. Und die Rettungsteams haben jetzt in den letzten Wochen eben insgesamt 92 Leichen geborgen. Es werden immer noch welche vermisst, aber die Suche wurde jetzt eingestellt. Aber es soll wohl auch noch weiterhin die DNA-Überreste untersucht werden. Aber an sich ist das jetzt abgeschlossen. Aber natürlich geht immer noch die Ursachenforschung auch weiter. Es wurde gegen den thailändischen Bauunternehmer ermittelt wegen Fahrlässigkeit und wegen Verletzung der Bauvorschriften.
Das ist ja verrückt, ne? Also das ist das einzige Hochhaus in Bangkok. Es haben ja viele gewackelt, aber das ist das einzige Hochhaus in Bangkok, das eingestürzt ist. Und dann noch dazu über, ich glaube, 1000 Kilometer entfernt vom Epizentrum, wenn man sich das mal auf der Karte anguckt, Mandalay da oben links und Bangkok ist richtig weit weg. Weiß man eigentlich inzwischen, wie es überhaupt dazu kam?
Also es gibt Ermittlungen und die weisen darauf hin, dass der Beton und der Stahl, der verwendet worden ist, minderwertig war, dass das die Ursache Fusch am Bau ist, was man so umgangssprachlich sagt, dass es also wirklich richtig große, gravierende strukturelle Mängel gab, zum Beispiel beim Aufzugsschacht. Und das ist ja von einem der größten thailändischen Bauunternehmen gebaut worden. Und gegen den Bauunternehmer wurde wegen Fahrlässigkeit und Verletzung der Bauvorschriften eben ermittelt. Und ich hatte diesen gleichen Eindruck, den du hattest. Im ersten Moment sind ja alle davon ausgegangen, oh mein Gott, da muss wahnsinnig viel zerstört worden sein in Bangkok. Aber schlussendlich war es eben wirklich nur wenige Häuser, in denen noch Risse waren. Aber eben diesen wirklichen Einsturz gab es nur bei diesem offensichtlich mit minderwertigem Stahl verbauten Hochhaus, das dann zusammengestürzt ist.
Die Bilder aus Myanmar, die ließen dann noch ein bisschen auf sich warten, obwohl das Land viel, viel härter getroffen war. Wir hätten ja gerne als Journalisten darüber berichtet, wir wären gerne ins Land, aber Journalisten sind nicht willkommen nach wie vor in Myanmar. Wie bekommst du eigentlich, Christiane, deine Informationen aus dem Land?
Einreisen können wir nicht. Wir bekommen kein Visum, sind unerwünscht. Und das wurde ja auch nach dem Erdbeben nochmal ganz offiziell gesagt. Eigentlich hieß es aus Sicherheitsgründen. Aber schlussendlich geht es natürlich darum, dass die Militärregierung nicht möchte, dass berichtet wird. Wir berichten trotzdem und haben uns ein gutes Netzwerk aufgebaut von einerseits Deutschen, die im Land sind, mit denen wir regelmäßig Kontakt haben, aber eben auch mit lokalen Helfern von Hilfsorganisationen. Und mit denen sprechen wir dann, Texten bitten, dass die uns mal Bilder schicken, dass die uns updaten. Aber das ist auch für die gefährlich, denn auch die Zusammenarbeit mit ausländischen Journalisten ist natürlich nicht gewünscht von der Militärregierung. Das heißt, die müssen sehr genau abwägen, wo können sie filmen, welche Informationen geben sie weiter. Aber trotzdem ist es denen genauso wie uns eben wichtig, dass Myanmar nicht vergessen wird. Und zwar weder die Situation jetzt nach dem Erdbeben als auch eben die Situation, die Menschen seit 4 Jahren da haben, seitdem sich die Generäle an die Macht geputscht haben. Gerade nachdem eigentlich eine frisch gewählte Regierung die Arbeit aufgenommen hat.
Hören wir doch mal rein, was dein Kontakt von den Maltesern dir erzählt hat.
There was and there is still a risk of water-related diseases.
Es bestand und es besteht weiterhin ein Risiko für Krankheiten, die sich in einer nassen Umgebung leichter ausbreiten. Etwa Malaria oder Denguefieber. Malaria tritt in der Stadt zwar sehr selten auf, aber Denguefieber ist sehr verbreitet. Durch die mangelnde Hygiene und die eingestürzten Gebäude können sich Moskitos leicht vermehren. Für Kinder ist es besonders gefährlich. Zudem wurden viele Trinkwasserquellen durch die starken Regenfälle verunreinigt. Fäkalien und anderer Schmutz wurden in die Wasserquellen gespült und haben diese kontaminiert. Besonders aufgrund der schlechten sanitären Bedingungen können Krankheiten ausbrechen. Die Infrastruktur ist zusammengebrochen. Dadurch können Hilfskräfte beispielsweise Medikamente nicht in die ländlichen und abgelegenen Gebiete bringen. Das sind also die Herausforderungen.
Am Anfang hatte man den Eindruck, haben es Helfer aus westlichen Staaten eher schwer, dagegen Hilfskräfte, die aus Russland kommen, aus vielleicht Indien, dem Nachbarland oder aus China vor allem, die haben es deutlich leichter, ne? Lässt sich das irgendwie erklären?
Ich würde sagen, die Militärregierung, die hat eben die Möglichkeiten, Menschen ins Land zu lassen oder eben nicht, Prozesse zu beschleunigen oder eben zu lähmen. Und wenn man sich die Rolle Chinas anguckt, ist es eine sehr ambivalente Rolle, nicht nur jetzt nach dem Erdbeben, sondern in dem Myanmar-Konflikt allgemein. Die verfolgen eigentlich völlig unabhängig, sage ich jetzt mal, von der Situation im Land. Jedenfalls kann man das in Frage stellen, verfolgen die eigene Interessen und sind eben sowohl mit der Militärregierung als auch mit den ethnischen Rebellengruppen in Verbindung. Und China hat eine sehr ambivalente Rolle. Also sie könnten wirklich deutlich mehr für die Menschen im Land machen, weil sie Einfluss haben. Aber schlussendlich wird immer wieder gesagt, dass gerade der Konflikt oder auch gerade auf dem ASEAN-Gipfel wieder bestätigt. Es ist besorgniserregend, alle sind betroffen, alle möchten gerne, dass es da auch einen Waffenstillstand gibt, einen nachhaltigen. Aber richtig auf die Durchsetzung zu pochen, das könnte wahrscheinlich nur China, und das macht es aber nicht.
Würdest du sagen, China nutzt die momentane Schwäche der myanmarischen Regierung nach der Katastrophe für seine jetzt eigenen strategischen Ziele und Zwecke?
Also ich glaube, dass China, weil es eben als Freund sozusagen der Militärjunta gesehen wird, konnte China auch sich international als Helfer und Partner generieren, als jemand, der in der Not zur Stelle ist. Aber an sich, ja, ich sehe das auch so. Natürlich verfolgt China ganz eigene Interessen.
Myanmar hat eine lange Geschichte von Krieg und Gewalt, denn es herrscht Bürgerkrieg im Land. Vor 4 Jahren haben sich die Generäle an die Macht geputscht und 10 Jahre demokratische Öffnung über Nacht beendet. Doch seit einigen Monaten sind die Rebellen wieder auf dem Vormarsch. Die Armee steht unter Druck wie nie zuvor. Mitten in diesen brutalen Kampf hinein erschüttert das Erdbeben das Land. Und sogar in den Tagen nach dem Beben fliegen Kampfjets Angriffe auf die Rebellen. Und wo gekämpft wird, wird nicht geholfen. Myanmar ist ja ein Land im Bürgerkrieg, haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Und nachdem die erste Hilfe nach dem Erdbeben reinkam, da gab es ja die Vermutung, dass nur dort Hilfe geleistet wird von den ausländischen Helfern, wo auch die Regierung das Sagen hat, dass also die Rebellengebiete leer ausgingen und die Menschen in diesen von Rebellen kontrollierten Gebieten gar keine Hilfe bekommen. Hat sich diese Befürchtung eigentlich bewahrheitet?
Ich kann das so nicht bestätigen, aber nicht, weil ich vom Gegenteil überzeugt bin, sondern weil es wirklich schwierig ist und weil wir unterschiedliche Informationen bekommen. Also die Hilfsorganisationen, mit denen wir gesprochen haben, die sagen nicht, die Militärregierung blockiert unsere Arbeit im Erdbebengebiet. Das ist nicht so, und die möchten natürlich auch nicht, dass es irgendwie Probleme mit der Militärregierung gibt oder die angesprochen werden. Aber was wir schon hören, dass viele beobachten, dass die Militärregierung eben schon schaut, dass die Versorgung Wege, die sie selbst brauchen, um im Konflikt ihre Waffen an den richtigen Stellen zu haben, um Nachschub zu bekommen, dass sie da sich sehr schnell darum gekümmert haben, dass die Infrastruktur wieder aufgebaut wird und dass das eben in den Erdbebengebieten, da wo möglicherweise mit dem gleichen Ziel Rebellengruppen Nachschub bringen würden, dass diese Infrastruktur eben nicht aufgebaut ist. Und das kann man natürlich genauso interpretieren, dass die Militärregierung kein Interesse hat, den Menschen, gerade in Mandalay, das sehr umkämpft ist, dass die Menschen da irgendwie sich selbst besser versorgen können, sondern es gibt auch Menschen, die sagen, hier wird gezielt eine ganze Region geschwächt, hier wird gezielt sozusagen die Not des Erdbebens ausgenutzt, um sich eine bessere Position sozusagen sich zu erarbeiten.
Ich danke dir sehr, Christiane Justus. In unserem ARD-Studio in Singapur. Danke dir sehr für das spannende Gespräch.
Und ich danke dir, Philipp. Tschüss.
Wie geht's weiter mit Myanmar nach dem Erdbeben und mitten in diesem brutalen Bürgerkrieg? Vielleicht gibt's im Moment einfach keine Antwort.
Das war der Weltspiegel-Podcast mit Philipp Abresch. Weitere Folgen gibt's in der ARD-Audiothek. Und da gibt's natürlich noch viel mehr frisches Hörfutter für Sie. Hören Sie mal.
Ich kann sagen, mein Krieg ging hier zu Hause weiter. Der Krieg in Afghanistan hört für mich niemals auf.
Killed in Action. Die neue Staffel des erfolgreichen Podcasts.
Immer wieder sind uns in den vergangenen Jahren Soldaten und Soldatinnen begegnet, die von ihrer psychischen Erkrankung erzählt haben. Und eben von ihrem Ringen mit der Bundeswehr.
Unsere Reporter haben 1 Jahr lang recherchiert.
Also die letzten Jahre waren für mich ein Albtraum. Und es ist auch ein Schlag ins Gesicht, dass ich offensichtlich einsatzgeschädigt bin und die Bundeswehr sagt, du bist es nicht.
Also wir haben noch keinen Fall erlebt, der ohne bürokratische Hürden und Schwierigkeiten in der Rehabilitation gestartet.
Uns ist auch klar geworden dabei, Soldaten trifft die Enttäuschung, treffen diese Konflikte besonders hart, weil sie in hohem Maße treu und loyal gegenüber ihrem Arbeitgeber sind.
Killed in Action. Trauma Bundeswehr. Ab sofort in der ARD Audiothek.
Und apropos Dienst an der Waffe. Dänemark hat die Wehrpflicht für Frauen eingeführt. Ab 2026 werden junge Däninnen genauso wie die Männer zum Dienst an der Waffe einberufen. Die dänische Regierung spricht von einem wichtigen Signal für Gleichberechtigung und will natürlich auch ihre Streitkräfte für die Zukunft stärken. Ist die Frage, wäre das auch was für Deutschland? Wehrpflicht wieder einzuführen, beziehungsweise die ausgesetzte Wehrpflicht wieder einzuführen, wird ja diskutiert, aber dann auch für Frauen? Unser Schwerpunkt gleich nach den Nachrichten in Ihrer ARD-Infonacht.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Wollen Deutschland und Dänemark gemeinsam den Weg zu strengeren Asylregeln in der EU beschreiten und diese dann zügig umsetzen. Nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz mit 10 Opfern gibt es Diskussionen über das Waffenrecht in Österreich, angestoßen auch von Bundespräsident van der Bellen. Der 21-jährige Täter hatte eine Pistole und eine Schrotflinte legal besessen. Aus Wien Wolfgang Fichtel.
Wie kann das sein? Wie können wir die Gefahr von solchen Mordtaten minimieren? Fragt van der Bellen, um neben tröstenden Worten auch der Politik eine Aufgabe zu stellen. Wenn wir zum Schluss kommen, mahnt der Bundespräsident in Graz, dass das Waffengesetz geändert werden muss, dann werden wir das auch tun. Die Regierungsparteien müssen das tun. Österreich hat ein relativ liberales Waffengesetz. Ob zu liberal, darüber diskutiert heute der österreichische Sicherheitsrat.
Der Mitbegründer der US-Band Beach Boys, Brian Wilson, ist tot. Er starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 82 Jahren. Die Beach Boys wurden in den 60er Jahren mit Hits wie Good Vibration, Surf in USA und I Get Around weltberühmt. Wilson galt als kreativer Kopf der Band und komponierte die meisten Songs. Das waren die Nachrichten. Und hier noch das Wetter in Deutschland. Tagsüber ist es sonnig bei